Ja, ihr Lieben, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein kann. Das ist mir eine besondere Freude, auch gerade in so einem kleinen Kreis zu sein, wo nicht so arg viele zusammen sind, wo man sich aber nach der Schrift versammelt und die Verheißung unseres Herrn Jesus Christus in Anspruch nimmt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich in ihrer Mitte. Und das ist ja die Hauptsache. Ja. Es geht nicht darum, ob das 2 oder 3 oder 200 oder 300 sind, sondern es geht darum, dass der Herr Jesus in der Mitte ist. Und wir wollen im Vertrauen auf ihn heute auch das Wort Gottes verkündigen. Wir haben ja einen Bibeltag sozusagen, ja, wo mehrere Verkündigungen sein werden. Wir haben verschiedene Themen, die sind, habe ich gestern auch schon halten dürfen in Pöchlarn. Und heute wollen wir das Wort Gottes auch verkündigen, einfach Themen, die heute auch wichtig sind, denke ich, in unserer Zeit. Und ein solches Thema ist eben Buße, Glaube, Bekehrung, der Weg zur Errettung, der biblische Weg zur Errettung. Und dieses Thema ist, denke ich, deswegen wichtig, weil wir leider feststellen müssen, dass in der heutigen Zeit, gerade unter den Evangelikalen, ein verkürztes und verwässertes Evangelium verkündigt wird. Eine Botschaft, die nicht mehr den ganzen Ratschluss Gottes enthält. Und das ist ja das, was dem Apostel Paulus so wichtig war. In Apostelgeschichte 20 lesen wir das, und zwar eigentlich an zwei Punkten. In Vers 20 oder 19 schon sagt er, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und dann der 26 und 27 noch einmal diese ernsten Worte. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also es betrifft einfach die Neigung mancher Prediger, unpopuläre Dinge wegzulassen aus der Botschaft. Ja? Dass man einfach so ein bisschen schon vorselektiert, na, was können meine Zuhörer verdauen, wo werden sie vielleicht weglaufen, wo gefällt es ihnen nicht so, und dann lässt man das von vornherein weg oder formuliert es ein bisschen lieblicher, damit es besser ankommt. Ja? Und da hatte der Apostel Paulus eine heilige Ehrfurcht und wollte das nicht tun. Und zwar einfach deshalb, weil er etwas gehabt hat, was heute viele Prediger leider missachten. Er hat nämlich ganz deutlich immer wieder gesagt, ich stehe nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Gott hat mir den Auftrag gegeben, das Wort zu verkündigen. Und ich kann nicht ein Knecht der Menschen sein, der es ihnen allen recht macht, sonst wäre ich nicht ein Knecht des Herrn Jesus Christus. Und heute haben wir leider oftmals die Neigung zu sagen, wir müssen die Botschaft stromlinienförmig anpassen, wir müssen sie ein bisschen verbiegen, damit sie dem modernen Menschen besser gefällt, und wir müssen sie auch ein bisschen verwässern, wenn die pure Botschaft unverdaulich erscheint. Und das ist Sünde, das ist nicht recht, das ist ein Betrug an den Menschen. Und deswegen diese Ehrfurcht, diese Bewusstsein, wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Das wollen wir mit Gottes Hilfe auch heute Morgen versuchen, und zwar einfach einige Defizite gerade zu rücken, die in der heutigen Verkündigung leider vorkommen. Die Evangeliumsbotschaft ist eine so herrliche und wunderbare Botschaft. Es ist die Botschaft, dass sündige, von Gott getrennte Menschen durch die Gnade Gottes eine ewige Errettung erfahren können. Und es ist eigentlich auch die Botschaft, Gott hat alles schon getan. Wir Menschen müssen auf eine Weise gar nichts tun. Wir können gar nichts tun zu unserer Errettung. Ja? Denn wenn wir etwas tun müssten, dann wäre die Errettung eigentlich schon zunichte, weil alles, was wir tun, unvollkommen ist. Aber wir brauchen eine vollkommene Errettung. Ja? Vor Gott müssen wir 100% gerecht und heilig sein. 99% würde nicht reichen. Ja, das muss uns mal klar sein. Und die Leute, die aus der falschen Heiligungsbewegung, die sagen, du musst dir deine eigene Heiligkeit und Gerechtigkeit erarbeiten, erwirken mit deinem Bemühen, die müssten, wenn sie ehrlich sind, sagen, keine Chance. Kann ich vergessen. Ja, selbst wenn ich 99% erreiche, ist immer noch das 1% absolut zu wenig. Es geht nicht. Gott verlangt Vollkommenheit. Und wer kann Vollkommenheit geben? Nur Gott. Deswegen das Werk der Errettung ist allein dem Herrn Jesus und seinem vollkommenen Sühnopfer, seiner Auferstehung und Verherrlichung zuzuschreiben. Der Herr Jesus hat dieses Werk zu 100% alleine vollbracht. Ja, und dann gibt es trotzdem eine Verantwortung des Menschen. Ja? Gott hat dieses Werk vollbracht, er bietet es im Evangelium allen Menschen frei an. Ja? Aber der Mensch hat die Verantwortung, dieses Werk anzunehmen. Er kann es auch ablehnen. Das Erschreckende ist, dass das manchmal sogar kindergläubige Eltern ablehnen. Ja? Die einfach sagen, nein, ich will nicht. Mein Vater war zum Beispiel so einer. Ne? Ich habe das erst viel später erfahren, dass ich aus einer Familie gläubiger Pietisten komme, wo viele Generationen an den Herrn Jesus geglaubt haben. Und mein Vater hat Nein gesagt. Er hat es gehört und hat sich dagegen entschieden. Und ist mindestens bis in die letzten Tage seines Lebens dabei geblieben. Mit 78. Sein Leben dann zu Ende gegangen. Und ich hoffe sehr, dass er in der letzten Stunden diese Gnade noch angenommen hat, die Gott anbietet. Aber nur um zu sagen, ja, der Mensch hat eine Verantwortung, diese Evangeliumsbotschaft und das Werk des Herrn anzunehmen. Es ist alles aus Gnade. Bei der Errettung sind Werke völlig ausgeschlossen. Aber der Mensch hat eine Verantwortung und die verkündigt Gottes Wort. Und der Apostel Paulus hat es so gesagt, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Das heißt, das Evangelium gibt Zeugnis. Und dann ist das Herz und Gewissen der Menschen gefragt, diese Botschaft anzunehmen oder abzulehnen. Ja? Der Apostel Paulus hatte ein großes Herz für die Juden. Er wollte, dass sie alle sich bekehren und errettet werden, aber er musste immer wieder feststellen, wenn er in den Synagogen den Herrn Jesus verkündigt hat als den Messias, die einen haben es angenommen und die anderen haben diese Botschaft abgelehnt. Und das war für sie das Gericht und das Verderben. Ja? Und deswegen ist es so ein Punkt, wenn wir heute die Evangeliumsverkündigung anschauen, dann müssen wir feststellen, sie ist leider in vieler Hinsicht bei vielen Predigern nicht mehr dieselbe wie damals zur Zeit der Apostel. Man versucht heute, und das wird sogar strategisch begründet, das habe ich in meinem Buch Zerstörerisches Wachstum nachgewiesen und gezeigt, man sagt, die biblische Hürde ist zu hoch, es bekehren sich zu wenige, wir müssen Massen ins Reich Gottes bringen, also machen wir die Schwelle niedriger. Da muss man nur noch einen kleinen eleganten Schritt drüber machen. Und das machen dann viele. Ja? Aber damit betrügt man die Seele der Menschen. Damit macht man es nicht leichter, sondern man verhindert, dass Menschen sich biblisch bekehren. Und das ist eine Not, die ich auch immer wieder in meiner seelsorgerlichen Arbeit feststelle. Ich bekomme ja viele E-Mails und Schreiben, vor allen Dingen E-Mails über die Webseite von Menschen, wo man merkt, die sind irgendwo in diesem Nebel des modernen Evangelikalismus zum Glauben gekommen, wie auch immer, im Charismatismus zum Teil, haben sich bekehrt und irgendwas fehlt. Sie dringen nicht durch zum Frieden, zu einem klaren Glaubensleben. Sie sind umeinander getrieben, unsicher, fallen von einer Verführung in die andere. Und eine Wurzel ist, dass sie nie das biblische Evangelium und die biblische Botschaft in Bezug auf die Verantwortung des Menschen gehört haben. Ich weiß, wie es bei uns in der Charismatik war. Wir waren in der charismatischen Gemeinde und da wurde dann so eine Stunde Lobpreis gemacht, ja, so emotionale und trancefördernde Lieder. Und dann irgendwo auf dem Höhepunkt hat dann der falsche Prophet, unser Prediger, gesagt, ich habe den Eindruck, es gibt einige hier im Raum, die sehnen sich nach Jesus. Willst du Jesus haben, dann hebe deine Hand und wir wollen für dich beten. Ja? Da war kein Evangelium verkündigt, kein Wort Gottes gefallen. Es war alles bloß emotionale Manipulation und natürlich gab es immer wieder Leute, die die Hände gehoben haben. Dann sind da zwei oder drei auf die zu, haben da in Zungen gebetet und gebrabbelt und dann war es so. Ja, dann waren die Christen geworden. Ja, aber was war das? Hat es standgehalten? Hat es auch in Prüfungen standgehalten, wenn Leiden kam, wenn Schwierigkeiten kamen? Oft eben nicht. Ja? Aber die Ursache war, dass nie ein gründliches Fundament gelegt wurde. Und ein Teil dieses gründlichen Fundaments lesen wir hier. Der Apostel Paulus hat nicht nur eine womöglich emotional gewürzte Botschaft gebracht, sondern wo immer er konnte, hat er das Evangelium verkündigt und gelehrt. Ist doch interessant. Ja? Also der hat nicht nur einfach geschwind so eine schwungvolle Botschaft gebracht und hinterher der Aufruf und zack, alle eingesammelt, sondern er hat immer wieder das Evangelium erklärt. Er hat es in der Tiefe erläutert. Er hat Schrift mit Schrift verglichen. Er hat die Dinge gründlich gemacht. Natürlich geht es nicht immer. Ja, es gibt manchmal Situationen, wo man nur ein kurzes Zeugnis geben kann. Ja, aber wo immer möglich, hat er es eine gründliche Arbeit machen wollen. Und das ist, denke ich, etwas, was heute auch fehlt. Ja? Und dann fehlt eben, dass man den Menschen das sagt, was der Apostel Paulus ihnen gesagt hat. Er hat ihnen nämlich gesagt, sie sollen die Buße zu Gott, das ist ein Schritt der Herzensumkehr zu Gott und der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ja? Und mit diesen Dingen wollen wir uns beschäftigen. Was sagt die Bibel, was sagen die Apostel, die Lehre der Apostel, was die Verantwortung des Menschen ist bei der Bekehrung, wenn er gläubig wird, wenn er ein Christ wird. Und da gibt es drei Schlüsselbegriffe. Zwei davon haben wir in dieser Stelle. Tut Buße, sagt die Bibel, sagen die Apostel. Und wir müssen es auch sagen. Glaubt an den Herrn Jesus Christus und bekehrt euch. Ja, wir haben alles drei schon gehört. Der Tim hat das mit der Bekehrung angesprochen in Apostelgeschichte 3. Ja, diese drei Dinge wollen wir mal ein bisschen genauer betrachten, damit wir verstehen, warum heute so viele falsche Bekehrungen leider vorkommen und Menschen vielleicht jahrelang Schwierigkeiten in ihrem Glaubensleben haben, weil der Grund nicht richtig gelegt wurde, weil sie gar keinen klaren Anfang gemacht haben. Ich möchte gleich dazu sagen, wenn ich jetzt über Buße und Glaube und Bekehrung spreche und auch im Einzelnen so erläutere, was die Schrift darunter versteht, dann heißt es nicht, dass man jetzt seine eigene Bekehrung in Frage stellen muss und überlegen muss, ist das alles nach Schema F gelaufen? Weil Gott arbeitet nicht nach Schema F. Also meine eigene Bekehrung war nicht nach Schema F. Ja? Da war manches noch unklar. Trotzdem habe ich von Herzen den Herrn angenommen und er hat es auch angenommen. Ich durfte die Wiedergeburt erfahren. Aber es ist manchmal eine Hilfe für Menschen, die stecken geblieben sind. Es ist auch vielleicht eine Hilfe für Menschen, die das Evangelium vermitteln, dass man versteht, was gehört eigentlich von der Bibel her dazu. Ja? Nicht, dass jeder das so mit einer To-Do-Liste abhaken müsste. Das will ich damit nicht irgendwie fördern. Ja? Gottes Werk bei der Wiedergeburt eines Menschen ist immer einmalig. Es gibt kein Schema F und es gibt keine zwei Wege, wenn wir uns gegenseitig jetzt denn so erzählen würden, wie der Herr uns zur Wiedergeburt geführt hat. Es gibt keine zwei identischen Wege. Ja? Aber trotzdem, die Bibel lehrt uns gewisse Elemente und die sollten insgesamt schon da sein, wenigstens ansatzweise, damit wirklich eine Wiedergeburt stattfinden kann und damit der Mensch wirklich den Bruch mit dem alten Leben richtig vollzieht. Weil darum geht es nämlich, dass manche Menschen, wenn sie falsch belehrt sind und einfach nur sagen, ja glaube nur und nimm nur Jesus an, und dann brechen sie nicht mit ihrem alten Leben und sie dringen auch nicht zum neuen durch und dann hängen sie irgendwo dazwischen drin. Leider. Ja? Große Nöte, oft seelsorgerliche Nöte, die daraus entstehen. Ja, also was sagt die Bibel, dass der Mensch tun muss? Also vielleicht einfach nochmal deutlich, die Rettung ist ein Werk Gottes. Und auch den Anfang der Errettung bei dem einzelnen Menschen macht immer Gott. Also es kann sich keiner einfach nach Belieben bekehren, weil er gerade Lust dazu hat oder Interesse dran hat, sondern es kann sich eigentlich nur jemand bekehren, der durch den Geist Gottes und das Wort Gottes zuerst angesprochen ist, angerufen wurde. Ja? Das ist ganz klar. Gott macht die Initiative, den ersten Schritt. Das kann nicht der Mensch tun. Ja? Aber der Mensch muss auf diese Initiative, auf dieses Reden Gottes antworten. Und nicht jeder antwortet. Ja? Es sind mehr Leute berufen, als auserwählt sind. Es ist mehr Menschen, und das kann man zum Teil seelsorgerlich feststellen, da ist jemand, der ist durch eine Predigt getroffen worden. Manchmal merkst du, da predigt einer was und es trifft genau in die Situation von jemand Ungläubiges zu, den ich kenne, der da sitzt neben mir. Ja? Und ich denke, jetzt müsste es doch eigentlich funken. Aber der Mensch lehnt es ab. Ja, der Mensch kann leider sein Herz gegen Gottes Reden verhärten. Ja? Und deswegen ist dieses Spannungsfeld da, dass wir verkünden müssen, was muss der Mensch tun, um gerettet zu werden. Und wenn jemand zum Beispiel nur einfach sagt, glaube an Jesus und alles ist in Butter, dann ist es ungenügend und wird viele falsche Bekehrungen hervorrufen. Ganz einfach, weil der biblische Glaube die Buße und die Bekehrung einschließt. Und die biblische Buße schließt den Glauben und die Bekehrung ein und die biblische Bekehrung schließt Buße und Glauben auch ein. Ja? Die drei gehören zusammen und es sind aber trotzdem drei verschiedene Aspekte. Und das will ich versuchen, so ein bisschen zu erläutern. Das erste ist, tut Buße. Das ist auch gleichzeitig das Schwierigste, wo ich selber, auch habe ja an der Schlachterbibel mitarbeiten dürfen, am liebsten gesagt hätte, das übersetzen wir anders. Wir haben es ja nicht gemacht, weil das so eingeführt ist, ja, und wir auch nicht diese traditionelle Bibelsprache auflösen wollten. Aber wir haben immer eine Fußnote gemacht. Kehrt von Herzen um. Was Buße tun wirklich heißt nach dem griechischen Original des Neuen Testaments, ist eigentlich, verändert eure Gesinnung grundlegend im Hinblick auf Gott, muss man sagen. Ja? Also da steckt Nous drin, dieses Wort, was Gesinnung, Denken und im weitesten Sinn auch Herzenshaltung übersetzt werden kann. Ja? Und es geht darum, kehrt eure Herzenshaltung um. Verändert euer Denken in Bezug auf Gott und euch und die Rettung. Ja? Und da ist aber nicht irgendwie nur so eine intellektuelle Denkänderung gemeint. Ja? Manche Übersetzungen übersetzen das in die Richtung und das ist völlig falsch, weil es nämlich dann im Grund genauso ist. Ja, ich habe mein Denken verändert, ich ernähre mich jetzt nur noch vegetarisch. Ja? Heute verändern viele Menschen ihr Denken über viele Dinge, ja, dass sie sagen, ich kaufe mir keinen Diesel mehr, aber das ist keine Buße, ja? Sondern das ist einfach ein verändertes Denken aufgrund von was für welchen weltlichen Einflüssen. Ja? Es geht um mehr. Also die beste Übersetzung ist aus meiner Sicht, kehrt von Herzen um zu Gott. Ja? Oder verändert eure Gesinnung, kehrt eure, in eure Gesinnung um zu Gott. Und gemeint ist, dass wenn wir uns wirklich bekehren und wirklich für das Leben mit dem Herrn Jesus entscheiden wollen, dann muss sich unser Denken radikal verändern. Und es kann sich nur verändern, wenn es durch Gottes Wort geprägt wird. Wenn wir Gottes Wort an uns heranlassen. Ja? Und deswegen zu einer wirklichen Wiedergeburt gehört immer als der Same das Wort Gottes dazu. Ja? Das finden wir ja ganz interessant immer wieder. Ich lese mal gerade aus dem 1. Petrusbrief diese Stelle, die wir wahrscheinlich auch kennen. Vers 23 und 25. Da sagt der Apostel Petrus, denn ihr seid wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, würde ich eher übersetzen, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Vers 25, das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ja? Also Evangelisation, die aus emotionalen Appellen ohne das Wort Gottes beruht, ist nichtig. Kann im Normalfall keine Frucht bringen. Ja? Wir müssen das Wort bringen, denn das Wort Gottes trifft das Herz und kann bewirken, dass wir umdenken. Wofür müssen wir umdenken? Nun, der Mensch muss umdenken in Bezug auf seine eigene Situation vor Gott. Die natürliche Denkweise des Menschen ist, ja, ich bin schon recht vor Gott. Ja? Also, normalerweise kann man ja sagen, ich habe niemanden umgebracht, ich habe nicht gestohlen. Wenn jemand sagt, ich habe nicht gelogen, dann hat ein schlechtes Gedächtnis, ja? Denn jeder Mensch lügt, und zwar oft. Und die erste Lüge beginnt schon mit einem Jahr, oft, ja? Wenn ein Kind überhaupt reden kann, und dann heißt es, wer hat die Schokolade von dem Tisch genommen? Ich nicht. Das ist die erste Lüge manchmal. Ja? Also kein Mensch kann sagen, er hat nie gelogen. Aber wie gesagt, der Mensch hat ja ein positives Selbstbild, und das ist etwas Krankhaftes. Ja, also der Mensch sagt, ich bin eigentlich vor Gott in Ordnung. Wo habe ich ein Problem? Und das muss sich ändern. Ich muss lernen, alle Dinge im Lichte von Gottes Wort zu sehen, so wie Gott es sieht und nicht so wie der Mensch es sieht. Das fängt bei mir an. Und wenn ich die Dinge so sehe, wie Gott es sieht, dann merke ich plötzlich, nach den Maßstäben Gottes bin ich ein verlorener Sünder. Ich sage immer, das kommt immer auf den Maßstab und auf die Genauigkeit an. Ja? Ich nehme immer den Vergleich, ich wische ja manchmal auch bei uns die Küche ab, ja, wahrscheinlich etwas weniger gründlich als meine Frau. Und dann wischst du da mit dem Lappen da drüber und dann sage ich, blitzeblank, ist alles sauber. Dann sage ich, jetzt bring mal ein Mikroskop da dran. Und guck mal, wie viele Bakterien und Viren da noch drauf sind. Ekelhaft, schmutzig. Ja? Das heißt, es kommt darauf an, wie genau guckst du. Und das ist genau das Problem. Wenn jemand sagt, ich habe noch nie jemanden umgebracht, dann musst du fragen im Licht des Herrn Jesus, ja, hast du schon mal jemanden gehasst? Ich hasse meinen Lehrer, natürlich. Ja, Moment. Der Herr Jesus sagt, dann bist du ein Mörder. Ja? Und wenn wir diesen Maßstab verkündigen, dann muss jeder Mensch, der halbwegs ehrlich ist, sagen, ja, Moment mal, dann bin ich auch ein Sünder, dann bin ich auch verloren. Wenn das so ist, hätte ich nie gedacht, dass Gott so genau guckt. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo ich als Mensch merke, nach meinen eigenen Maßstäben bin ich vielleicht in Ordnung, aber nach den Maßstäben Gottes bin ich verurteilt. Ich stehe unter dem Gericht Gottes. Und ich kann auch gar nicht, ja, wenn man mir sagt, jeder Gedanke, jeder Blick, der falsche ist Sünde, dann ist aus. Ja, dann kann ich nicht mehr, dann kann kein Mensch mehr, der halbwegs ehrlich ist, mithalten. Ja, muss jeder sagen, nee, das schaffe ich nie. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Und das ist ja so heilsam, dass wir das verstehen. Dahin muss ein Mensch kommen, wenn er sich von Herzen bekehren will. Und dafür muss man dem Menschen unangenehme Dinge sagen. Dass nämlich diese ganzen Sachen Sünde sind. Das wird ja heute schon gar nicht mehr gesagt. Heute wird noch nicht mal mehr so klar gesagt, dass unverheiratet Zusammenleben Sünde ist. Das ist ja eine der populärsten Sünden. Auch unter den Menschen, die sich im christlichen Umfeld so bewegen. Ja? Und dann denkt man, ach, lass sie sich erstmal bekehren. Das merken sie dann schon hinterher. Ja? Aber so kommen keine richtigen Bekehrungen zustande. Ja, und was braucht der Mensch noch? Er muss als zweites grundlegend überführt werden, wer Gott ist. Tatsache ist, dass jeder Mensch sich seinen eigenen Gott zusammenbastelt nach seinen eigenen Wünschen. Und zwar möglichst so, dass er dabei gut wegkommt. Gott ist langmütig und barmherzig. Gott wird mich schon annehmen. Ich bin schon in Ordnung bei Gott. Ich habe genug Punkte gesammelt auf meinem Konto. Ja, ja, darum kommt es gar nicht an. Ja? Ein Fehlerpunkt reicht, um verurteilt zu werden. Und das ist eben genau der Punkt, wo eben auch eine große Schuld auf den modernen evangelikalen Verkündigern liegt, die immer mehr einseitig verkündigen, Gott ist nur Liebe. Das ist nicht falsch, Gott ist Liebe. Aber es ist falsch, weil es einseitig ist. Weil die andere Seite ausgeblendet wird. Dass Gott nämlich heilig und gerecht ist. Dass Gott Zorngericht übt an jeder Sünde und auch an jedem Sünder, der in seinen Sünden beharrt. Ja? Der Zorn Gottes, das ist ein Thema, das kaum noch verkündigt wird. Genauso die Hölle als das Ende, die ewige Verdammnis als das Ende derer, die das Heil ablehnen. Das wird nicht mehr verkündigt so gerne, weil man nicht unpopulär sein will. Weil man will, dass die Leute wiederkommen. Man ist auf Erfolg aus, auf Popularität bei den Menschen, statt die biblische Wahrheit unverkürzt zu verkündigen. Und deswegen, wir müssen erstmal erkennen, wer ist der Gott der Bibel? Er ist ein Gott, der keine einzige Sünde ungestraft dahingehen lassen kann. Deswegen brauche ich Sündenvergebung, und zwar komplett. Ich brauche eine makellose Gerechtigkeit. Wenn 1% fehlt, bin ich verloren. Ja? Und deswegen brauche ich den Herrn Jesus, deswegen kann ich mir meine Gerechtigkeit nicht selber durch gute Taten zusammenbasteln und verdienen. Ja? Das merkt ein Mensch erst dann, wenn er merkt, wer Gott wirklich ist. Und deswegen müssen wir Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Majestät und Souveränität verkündigen, sonst werden wir schuldig an den Menschen. Wir betrügen sie, weil wir die Schwelle ein bisschen niedriger machen wollen, damit die Leute leichter drüber gehen. Ja? Der Herr Jesus hat die Schwelle sehr hoch gemacht. Ja, wir erinnern uns nur an seine Verkündigung in Johannes 6, wo er diese für die Juden völlig unverdaulichen Worte sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Ja, und da sind die alle zurückgeschreckt. Ist klar, als Jude. Das war das Schrecklichste. Und dann hat er in Kauf genommen, dass ganz viele nicht mehr mit ihm gegangen sind. Und an anderer Stelle sagt er, überschlag die Kosten. Ja? Und das ist eben genau der Unterschied zum modernen Evangelikalismus, wo man versucht, es den Menschen möglichst bequem zu machen. Und dann unterschlägt man ihm die Wahrheiten, die er braucht, damit sein Denken über Gott sich ändert. Und dann muss sich das Denken über das Heil und die Gnade ändern. Dass man merkt, ich brauche eine komplette, radikale, vollkommene Errettung von Gott. Alles andere nutzt mir nichts. Wenn ich das mal gemerkt habe, wer ich bin und wer Gott ist, dann ist die Antwort völlig klar. Ja? Ich brauche einen Retter, und zwar einen Retter, der göttlich ist. Mir nutzt kein menschlicher Fürsprecher, kein Mittler wie Maria oder die Heiligen, ja, die von der Bibel her überhaupt nichts können, sondern ich brauche einen, der mich, der ich 100% unrein und verdorben bin, 100% perfekt macht. Alles andere taugt nichts. Ja? Und das bedeutet, dass ich dann die Verkündigung von dem Herrn Jesus Christus eben auch in einer biblischen Weise bringen muss. Ja? Als den Sohn Gottes, der Mensch wurde, der durch sein vollkommenes Sühnopfer alle unsere Schuld völlig getilgt und weggenommen hat und uns eine perfekte Gerechtigkeit geben kann. Und zwar einfach dadurch, dass wir ihn im Glauben annehmen. Ja? Wobei dieser Glaube Buße und Bekehrung einschließt. Und da kommen wir jetzt dann auch gleich noch drauf. Ja? Aber erstmal, Gesinnungsänderung, Buße ist ein Prozess. Der kann über Jahre gehen. Ja? Bei mir ging es auch über Jahre. Ich habe angefangen als New Ager mit 28 die Bibel zu lesen und fand die wirklich faszinierend. Aber ich habe eine ganze Weile gebraucht. Ich habe gelesen und gelesen und der Herr Jesus wurde mir immer wichtiger. Aber ich habe gewusst, irgendwo steht eine Entscheidung an, aber das irgendwie habe ich das noch ein bisschen vor mir weggeschoben. Das war ein Prozess. Ja? Jetzt vielleicht das nächste Element, dass wir das nochmal verstehen, was gehört eigentlich zu biblischer Buße im Herzen, im Kern dazu. Das sind Dinge, die sind natürlich nicht alle so detailliert bei einer Bekehrung dabei, aber ich will einfach ein paar Punkte nennen. Wir geben Gott und seinem Wort Recht und erkennen an, dass wir in unserem bisherigen Denken und Handeln falsch gelegen haben. In dem Psalmen, Psalm 51, heißt es auch, dass du gerecht bist, wenn du richtest. Ja? Sie gaben Gott Recht, indem sie Buße taten. Ja? Das heißt, ich muss sagen, Gott hat Recht und ich habe Unrecht. Das ist unangenehm für unseren Stolz, ja? Aber ohne das geht es nicht. Ich muss sagen, Gott hat das Recht, nach seinen Maßstäben alle seine Geschöpfe zu richten. Ich habe kein Recht, Gott vorzuschreiben, wie er mir gegenüber handeln soll. Ich habe auch keine Rechte gegenüber Gott. Ja? Und das im Zeitalter der Menschenrechte. Ja? Das ist ja alles humanistisches Gefasel. Ja? Die Bibel sagt, Gott hat Rechte, Anrechte auf uns. Ja? Der Mensch hat keine Rechte, der hat Pflichten als Geschöpf, nämlich zu gehorchen, zu dienen. Ja? Also das, Gott hat Recht, Gott Recht geben, die Dinge aus Gottes Sicht sehen. Und dann können wir auch anerkennen, ich bin ein verlorener Sünder, der den Tod verdient hat. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Ja? Von Natur aus sagt man, ja gut, ich habe einige Fehler, aber Gott kann mich doch dafür nicht in die Hölle schicken, das ist ein Unding. Ja? Und da merken wir, ja, dass wir oft so menschlich denken und die Dinge nicht wirklich aus Gottes Sicht sehen. Und da müssen wir lernen. Und es geht nur, wenn wir wirklich mit der Bibel konfrontiert werden oder der Bibel begegnen, dass die biblische Wahrheit uns verkündigt wird, dass wir erkennen, jawohl, Gott muss eigentlich mich richten, sonst wäre er gar kein gerechter Richter. Ja? Und dann auch, dass man zum Beispiel lernt, dass unsere Sünden und Übertretungen nicht nur uns und unseren Mitmenschen geschadet haben, sondern dass sie zutiefst Sünden gegen Gott sind. Ja? Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt. Ist doch seltsam. Ne? Ich meine, wir wissen ja, was der David für eine Sünde begangen hat. Er hat am Uriah gesündigt und auch an seiner Frau, der Bathseba, gesündigt. Aber wieso an Gott? Ja, genau, weil es eine Sünde ist, wenn das Geschöpf Mensch, das eigentlich so von Gott beschenkt wird und alles von Gott empfangen könnte, wenn es eigenmächtig handelt und die Gebote Gottes übertritt. Das ist immer zuallererst mal eine Sünde gegen Gott, der den ganzen Kosmos des Universums beherrscht und regiert. Ja? Jede Übertretung ist eine Übertretung gegen den Allherrscher. Und das ist eine Sicht, die haben wir nicht von Natur aus. Ja? Die müssen wir durch die Bibel lernen. Und dann sind wir auch bereit, mit jeder erkannten Sünde zu brechen. Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, dass viele Menschen nicht zur Wiedergeburt durchdringen, weil sie zu Gott sagen, ich bin bereit, alles Mögliche zu lassen. Ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, aber diese eine Sünde, die will ich behalten. Und so kommst du nicht zur Wiedergeburt, würde ich mal sagen. Ja? Nicht, dass wir alle Sünden aus unserem Leben entfernen müssen. Das ist ein großes Missverständnis vieler Menschen, dass sie sagen, ich kann mich noch nicht bekehren, ich rauche noch. Ja? Dann sage ich, bekehr dich, der Herr Jesus gibt dir nachher die Kraft, das Rauchen aufzuhören. Ja? Also das ist völliger Unsinn zu sagen, ich muss erst alle Sünde in meinem Leben abgeräumt haben. Das können wir gar nicht. Aber wenn ich sage, Herr, ich bin bereit, alles zu lassen, aber das behalte ich, dann habe ich mein Leben nicht wirklich dem Herrn Jesus ausgeliefert. Und ich glaube nicht, dass es dann zur Wiedergeburt kommt. Ja? Und das müssen wir auch verkündigen. Dass wir sagen, du musst bereit sein, mit allen Sünden zu brechen. Bereit sein. Befreien kann dich nur der Herr. Aber wenn du eine festhältst, meint der Herr, erkennt unseren Willen an. Dann sagt er, gut, wenn du diese Sünde wichtiger nimmst als mich, dann kannst du mich nicht haben. Dann kriegst du das Heil nicht. Ja? Und das sind so Dinge, da wird in einer oberflächlichen Verkündigung werden die Leute betrogen, weil ihnen das nicht gesagt wird. Ja? Und dann dringen sie nicht durch. Wir unterwerfen uns der Autorität Gottes und demütigen uns unter seine mächtige Hand. Das war zum Beispiel bei mir so eine Sache. Ja? Ich war Kommunist. Ich habe die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong zitiert. Alle Wahrheiten des Marxismus-Leninismus lassen sich in dem einen Wort zusammenfassen. Rebellion ist gerechtfertigt. Ja? Das war meine Gesinnung über Jahre. Ich habe rebelliert gegen die Eltern, gegen die Obrigkeit, gegen alles. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, Bekehrung bedeutet Unterwerfung. Das war ja ein Wort, da hast du davor zurückgeschaudert als Rebell. Ja? Aber genau das ist es, ja. Gott ist der Allmächtige, er ist mein Schöpfer, er diktiert die Bedingungen, er hat das Recht, über sein Geschöpf völlig zu verfügen. Ich habe keine eigenen Rechte Gott gegenüber. Brauche ich auch nicht, denn Gott ist ja gütig und barmherzig. Er ist kein grausamer Gott, der mich misshandelt, sondern wenn ich mich seiner Hand anvertraue, dann ist passiert das Beste, was für mein Leben überhaupt passieren kann. Aber Tatsache ist, ich kann als Rebell kein Heil bekommen. Ja? Buße bedeutet immer auch bewusste Unterwerfung unter Gottes Autorität. Und es wird heute weggelassen. Ja, nimm Jesus an, du hast das Ticket in den Himmel, du hast Erlösung und Vergebung, aber du brauchst ihn nicht als Herrn anerkennen. Das kommt vielleicht später, das muss nicht unbedingt sein. Ja, das glaube ich nicht. Ja, sondern die Bibel verkündigt Jesus Christus als den Herrn, der Autorität hat. Und so nehme ich ihn an oder ich nehme ihn nicht an. Ich verwerfe ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So sagt der Herr von seinen Feinden in diesem Gleichnis, in Lukas. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gehört auch dazu, wir sind aufrichtig bereit, von nun an den Willen Gottes zu tun. Das ergibt sich. Ja? Wenn ich merke, mein Eigenwillen bringt mich ins Verderben, Gott ist die einzige gerechte Autorität, dann weiß ich auch, in Zukunft gilt nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ja? Das sind zum Beispiel so Elemente biblischer Buße. Ich habe das jetzt nicht im Einzelnen mit Bibelworten begründet, dazu reicht die Zeit nicht, aber ich glaube, wir können es nachvollziehen von der Bibel her. Ja? Und dann auch, wir verwerfen unsere selbstgebastelte Gerechtigkeit und nehmen von Herzen Gottes Erlösung an. Ja? Das gehört auch dazu. Wir müssen unseren Stolz aufgeben. Ich kann schon vor Gott bestehen. Ich bin doch nicht unrecht. Ja? Und dann liegen wir vor Gott im Staub und sagen, Herr, wenn ich kann nur durch das Blut des Lammes zu dir kommen. Ja? Es gibt nichts anderes als die Gnade des Herrn Jesus Christus, sonst kann ich es vergessen. Ja? Und das muss uns in aller Radikalität ein Stück weit klar sein. Und dass wir dann bereit sind, dem Herrn Jesus unser Leben zu übergeben und nachzufolgen. Das gehört auch zu dieser Gesinnungsänderung dazu. Unser Denken ändert sich, unsere Herzenshaltung ändert sich. Ja? Also Denken allein ist nie ausreichend im Sinn von Intellekt, ja? Sondern wir müssen, unser Herz muss sich ändern. Unser tiefstes Persönlichkeitszentrum muss davon betroffen sein, sonst können wir, eine rein intellektuelle Bekehrung führt nicht zur Errettung. Ja? Also das ist die Sache mit der Buße. Da habe ich schon einiges auch gekennzeichnet, was eben auch für den Glauben gilt. Aber ich möchte trotzdem auch diesen Begriff Glaube an den Herrn Jesus Christus nochmal etwas erläutern. Was bedeutet es von der Bibel her? Ja? Nun, Glauben bedeutet ein existenzielles Sich-Anvertrauen. Also nicht nur, ich glaube, morgen wird das Wetter gut werden. Ja? So ein Glaube gibt es natürlich auch. Den praktizieren wir die ganze Zeit und der ist mit einem tüchtigen Portion Zweifel und Unsicherheit behaftet. Ja? Sondern biblischer Glaube bedeutet, ich erkenne an, dass es unter all den lügenhaften, schwankenden Stimmen in dieser Welt eine Stimme gibt und ein Wort gibt, auf das 100% Verlass ist. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ja? Also Glaube beruht zuallererst mal darauf, dass ich anerkenne, die Bibel ist das Wort Gottes und nicht Menschenwort. Ja? Wir lesen das ja im 1. Thessalonicher 2 so deutlich, was da Gott gewirkt hat an den Thessalonichern. Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Ja, also das ist eine ganz wichtige Sache und damit fängt biblischer Glaube in gewisser Weise an, dass ich anerkenne, in der Bibel redet der lebendige Gott zu mir und das, was er sagt, darauf kann ich mich 100% verlassen. Wir werden ja zum Misstrauen erzogen. Ja? Du weißt, da sagt vielleicht sogar dein eigener Vater oder dein Bruder oder sonst jemand, morgen komme ich zu dir und helfe dir. Ja? Und was ist morgen? Morgen hat er das vergessen und hilft mir nicht. Ja? Und dann merkst du ja, jede Zusage von Menschen muss ich immer mit so einem gewissen Vorbehalt annehmen. Ja? Wenn du dich da hundertprozentig verlässt, dann bist du verlassen. Ja? Das ist Menschenweisheit, das ist menschliche Erfahrung. Und ich muss lernen, es gibt einen, der 100% zuverlässig und verlässlich ist, und das ist der Herr Jesus, das ist der lebendige Gott. Es gibt ein Wort, das 100% Wahrheit ist, und das ist das Wort Gottes. Ja? Und es ist dieses Teuflische, wenn heute die modernen evangelikalen Prediger das Wort Gottes verwässern, damit nehmen sie den Menschen zum großen Teil die Chance zur Wiedergeburt. Ja? Also wenn hier so Sprüche losgelassen werden, die Bibel ist 100% Menschenwort und die Bibel ist 100% Gotteswort. Ja? Das heißt, das ist Betrug, das stimmt nicht. Nach dem Bibelwort ist die Bibel 100% Gotteswort und 0% Menschenwort. Ja? Und wenn du das anders verkündigst und anders meinst, dann fehlt zum Beispiel schon mal eine ganz wichtige, fundamentale Sache in der Verkündigung. Wenn der Prediger nicht aufrichtig überzeugt ist, dass die Bibel 100% Gottes Wort ist, wie will er den Menschen zur Umkehr führen? Ja? Mein Gott kann souverän handeln, aber im Normalfall ist das einfach schon eine Sache, die führt zu falschen Früchten. Ja? Ich vertraue auf Gottes Wort und ich vertraue auf den Gottes Wort mir als den einzigen Retter vorstellt. Auf den, der seine Vertrauenswürdigkeit dadurch erwiesen hat, dass er sich total selber aufgegeben und aufgeopfert hat für mich, dass er bereit war, die schlimmsten Leiden zu erdulden, um mich zu retten, und das ist der Herr Jesus. Ja? Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, die mich rettet. Er ist derjenige, auf den ich mich absolut verlassen kann, mehr als auf mich selber. Auf mich selber kann ich mich am wenigsten verlassen. Ja? Und wenn ich das weiß und mich existenziell in der Tiefe diesem Herrn und seinem Wort anvertraue, dann habe ich biblisch geglaubt. Und es ist ganz sicher so, dass dieser biblische Glaube auf der einen Seite ein Werk Gottes ist, auf der anderen Seite setzt er eine Entscheidung des Menschen voraus. Ich kann mich weigern zu glauben. Ich kann den Preis überschlagen und sagen, ja, das klingt alles gut, aber oh, da müsste ich meine Sünde aufgeben und müsste ich mich von meiner Freundin trennen. Nee. Na, mache ich nicht. Ich lehne das Heilsangebot ab. Und deswegen, biblischer Glaube ist eine Herzensentscheidung, eine Willensentscheidung des Menschen. Deswegen sagt die Bibel auch Glaube. Ja? Das Das heißt, der Mensch ist fähig zu glauben, genauso wie der Mensch fähig ist zu bekehren. Ja. Es kann nicht ohne das Wirken Gottes sein, aber es ist auch nicht ohne die bewusste Entscheidung des Menschen. Und der Mensch kann sich auch dagegen entscheiden. Ja. Das lehrt die Bibel und es zeigt auch unsere Erfahrung leider immer wieder, dass Menschen, die ganz klar die Botschaft gehört haben, sagen, nein. Ja. Mein Götze ist mir wichtiger. Karriere, Freundin, freie Liebe, was auch immer. Ja. Wir haben schon manchmal festgestellt, wenn Menschen ganz stark angesprochen waren, kurz vor der Bekehrung standen, plötzlich haben sie irgendwie eine sogenannte neue Liebe gefunden, irgendeine Freundin, die ganz toll ist, und zack, waren sie weg vom Fenster und wollten nichts mehr wissen. Ja. Gut. Und dann das Dritte, nämlich Bekehrung. Auch das ist so ein Punkt, der heute nicht mehr klar verkündigt wird oft. Ja. Bekehrung bedeutet, dass ich auf einem Weg, auf einem abschüssigen Weg ins Verderben bin und ich mache Stopp und drehe um in die andere Richtung. Ja? Eine 180-Grad-Kehrtwendung meines ganzen Lebens, das ist Bekehrung. Und das heißt, Bekehrung ist auf jeden Fall irgendwo punktuell. Ja? Das mag sein, dass sich das auch über Tage oder sonst was hinzieht, aber es ist ein Punkt in meinem Leben, wo ich ernst mache. Und der Mensch kann so lange die Wahrheit wissen und sagen, jawohl, du hast recht, aber sich doch nicht bekehren. Er kann Buße erlebt haben bis zum gewissen Grad, er kann schon anfangen zu glauben, aber wenn er nicht den Punkt reinmacht zu sagen, ich breche die Brücken zu meinem alten Leben ab und ich folge jetzt dem Herrn Jesus nach, dann passiert nichts. Dann bringt der Mensch nicht durch zur Wiedergeburt und zum Heil. Ja? Das heißt, es ist eine Entscheidung nötig. Und das kann man einfach auch sehen. Wisst ihr? Wenn ein Mensch so auf einem abschüssigen Weg einen Berg entlang ist und der endet im Abgrund und jemand sagt ihm das und er sagt, ja, ich glaube dir schon und geht weiter auf dem Weg den Abgrund runter, dann hat er noch nicht richtig geglaubt und hat sich nicht bekehrt. Bekehrung geschieht an dem Punkt, wo ich den Abgrund sehe und Stopp mache und keinen Schritt weiter in diese falsche Richtung gehe und anfange, den Weg wieder zurückzugehen. Dann habe ich nämlich erst wirklich der Warnung geglaubt. Ja? Und dann habe ich mit meinem Leben gezeigt, jetzt geht es in die andere Richtung. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese entschlossene Umkehr. Und das ist auch eine Willensentscheidung. Ja? Die Bibel appelliert an den Willen des Menschen. Und da kann man viel philosophieren. Der Wille des Menschen ist ganz sicher nicht absolut frei. Aber ist auch nicht, ganz sicher nicht absolut gebunden, sodass der Mensch nur eine Marionette Gottes wäre. Ja? Versucht es mal zu erklären. Ich kann es nicht erklären. Ja? Die Theologie und Philosophie versucht, Systeme zu finden, wo das alles irgendwo ineinander passt. Und das Problem, das ich damit habe, dass immer einige Bibelworte durch dieses philosophische System verdreht werden müssen, damit sie stimmen. Ja? Dass man da irgendwo rummacht und Sachen verändert. Und ich kann nur sagen, es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, dass der Mensch unter der Wirkung Gottes tatsächlich die Verantwortung hat, in einem relativ freien Willen sich zu entscheiden, ja oder nein. Ja, er ist keine Marionette, er ist auch nicht völlig unabhängig. Ja, und dieses Spannungsfeld können wir gar nicht ergründen, aber es ist real. Die Menschen stehen in diesem Spannungsfeld. Ja, und wir müssen sie an den Punkt bringen, wo wir sagen, mach einen Knopf rein, sagen wir in Deutschland. Mach eine entschlossene Entscheidung, jetzt geht es in die andere Richtung. Ja. Als ich mich bekehrt habe, habe ich eigentlich hauptsächlich das gewusst. Und ich habe das dann in meinem Gedanken so ausgedrückt. Bekehrung ist, wie wenn du ein Segelschiff hast und auf dem Ozean bist. Und dann wirfst du das Segel weg und schmeißt das Ruder über Bord und sagst, so Herr, jetzt übernimm du. Ja, so habe ich es auch gemacht in meiner Einfalt. Und der Herr hat es gesegnet. Er hat gewusst, was ich meine. Und es war vor ihm wohlgefällig. Ja? Aber das ist der Punkt. Nicht mehr ich bin der Steuermann. Jetzt entscheidet der Herr, wie mein Leben weitergeht. Ganz egal, ob das jetzt in den Dschungel geht, in Armut, ins Gefängnis oder in den Palast. Ja, egal, der Herr ist jetzt Herr über mein Leben und hat das Ruder in der Hand. Das ist Bekehrung, der Punkt, wo ich mein Leben verbindlich und klar in Herrn Jesus übergebe und wo ich in die gottwohlgefällige Richtung gehe. Da gibt es vielleicht noch Abwege und Schwierigkeiten. Ne? Das ist nie so ein ganz geradliniger, idealer Weg. Aber die Richtungsänderung, die merkst du bei einem Menschen. Ja? Die muss da sein. Und deswegen, wenn wir das vielleicht nochmal lesen in 1. Thessalonicher 1, was Bekehrung eben bedeutet. 1. Thessalonicher 1, Vers 8 bis 10. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also die Thessalonicher hatten unter der Verkündigung des Apostels Paulus, die eben eine biblische Verkündigung war, eine radikale Kehrtwendung ihres Lebens vollzogen. Sie hatten allen möglichen Götzen vorher gedient, meistens mehreren Götzen zusammen gleichzeitig. Und damit war Schluss. Und sie haben jetzt angefangen, dem lebendigen Gott zu dienen, und das ist überall bekannt geworden. Das hat man nach außen gesehen. Die hatten eine Freude und einen Frieden und sie haben angefangen, den Herrn Jesus zu bezeugen, sodass die Leute über die ganzen Handelsbeziehungen, selbst in ganz anderen griechischen Städten, plötzlich angefangen haben zu sagen, habt ihr schon gehört, da gibt es in Thessalonich so Leute, die haben einen völlig neuen Glauben und ihr ganzes Leben ist anders geworden. Ja, so stelle ich mir das vor. Also diese Umkehr war deutlich radikal, sie hatte Früchte. Sie hatte ein Zeugnis vor den Menschen. Jeder hat gesehen, jetzt dienen diese Leute nicht mehr den Götzen, sondern dem Herrn Jesus. Ja? Und das ist eben auch so eine Sache. Bekehrung bedeutet nicht, dass ich jetzt fromm werde und nur mich in christlichen Kreisen aufhalte, sondern es bedeutet, ich fange an, Gott zu dienen. Das heißt, ich stelle mich ihm zur Verfügung und sage, Herr Jesus, wo sind deine Aufträge für mich? Wo ist dein Platz? Ich will Frucht bringen. Ich will dir dienen. Ich habe vorher der Sünde gedient und jetzt will ich dir dienen. Ja, das merkt man. Ja? Das merkt man. Und es gibt so viele Leute, die auch vielleicht gerade Kinder christlicher Eltern, ja, das ist bei uns auch ein bisschen das Problem mit unseren Kindern, die wollen schon, die haben sich bekehrt, aber wir merken nicht, dass sie aus innerem Antrieb Gott dienen. Ja, dass sie ihr Leben selber aufräumen. Wo noch so alle möglichen Dinge sind, die so noch nicht so in Ordnung sind. Ja. Das wird alles so ein bisschen noch mitgenommen und man dient dem eigenen Ego und vielleicht auch ein bisschen Gott. Und das ist es alles noch nicht. Ja, da hat was gefehlt noch. Da fehlt die letzte Entschiedenheit und ganze Hingabe an den Herrn Jesus. Und solange wäre ich zum Beispiel auch nicht bereit, von einer Bekehrung und Wiedergeburt zu sprechen. Ja, lieber sage ich, meine Kinder sind noch nicht klar auf dem Weg. Also manche sind es schon und manche sind es nicht. Ja, und da sage ich auch, lass dich nicht taufen, solange du so im Unklaren schwimmst. Ja, das ist ein falsches Bekenntnis womöglich. Ja, wird erst klar. Ja, also das sind eben diese Punkte, darauf achtet man gar nicht mehr. Oh, jetzt kommt er zu uns. Er hat mal die Hand gehoben und hat ein Übergabegebet gesprochen. Jetzt ist doch alles in Butter. Herrlich, wunderbar. Falsch. Ja, eine echte Bekehrung merkst du am Leben, das sich geändert hat. Und bevor das nicht da ist, weigere ich mich zu sagen, jawohl, der ist echt. Ja? Und es wird heute so oft gemacht, sie haben das Übergabegebet gesprochen und jetzt sind sie ein Himmelsbürger und ein Kind Gottes und gerecht. Und ja, und das ist Betrug, frommer Betrug. Ja? Ich muss Früchte sehen. Ich muss sehen, hat derjenige wirklich eine veränderte Gesinnung, eine veränderte Lebenshaltung, war die Entscheidung echt. Weil wie gesagt, wenn ich sage, Herr Jesus, ich will dir mein Leben geben, aber der Bereich, der gehört immer noch mir. Keine Wiedergeburt. Ja? Solche Unehrlichkeit und Halbheit versiegelt Gott nicht mit seinem Heiligen Geist. Ja? Und daran, und heute predigen aber viele Prediger schon Unehrlichkeit und Halbheit. Wie sollen da echte Christen rauskommen? Außer durch Gottes souveräne Gnade kann das schon mal vorkommen. Aber das ist Unrecht. Ja? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir einfach auch verstehen, wir brauchen die Freimütigkeit, die der Apostel Paulus hatte, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Auch das, wo man sagt, oh, wenn ich das jetzt sage, oh, dann springt einer bestimmt ab. Ja? Vertraue ich da auf den Herrn und seinen Geist oder sehe ich die Dinge menschlich? Natürlich darf ich nicht irgendwelche Leute, die innerlich noch gar nicht so weit sind, mit allen möglichen Sachen überschütten und überfallen. Das ist die andere Sache, die man nicht machen darf bei Evangeliumsverkündigung. Ich muss immer sehen, wo steht jemand innerlich. Aber wenn ich wirklich das Ziel habe, jemanden zum Glauben, zur Errettung zu führen, dann gibt es irgendwo Punkte, wo genau diese Elemente in der einen oder anderen Weise angesprochen werden müssen und wo ich sie auch suchen muss bei einem Bekehrten. Ja? Sonst arbeite ich irgendwo im Nebel und bekomme unklare Ergebnisse und diene den Menschen nicht so, wie der Apostel Paulus uns das Vorbild gegeben hat. Ja? Also das einfach so als Ermunterung auch, wir dürfen dem Herrn vertrauen, es ist ja letztlich sein Werk, weil die Frucht, die Wiedergeburt, das können wir nicht machen. Ja? Das können wir nicht machen, das ist ja das Herausfordernde. Das tut allein Gott. Dass jemand von Neuem gezeugt wird, das hat Gott souverän in der Hand. Vielleicht lesen wir auch nochmal diesen wichtigen Vers aus Johannes 1, Vers 13, wo wir das so bezeugt finden. Vers 12 schon. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt oder geboren sind. Ich denke, es heißt gezeugt. Ja? Also, der Punkt ist, den Herrn aufnehmen bedeutet eben nicht nur dieses evangelikale Übergabegebet, das überhaupt nicht biblisch ist. Ja? Sondern es bedeutet, dass ich wirklich Buße, Glauben und Bekehrung erlebt habe und praktiziert habe, dass ich eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen habe, auf der Grundlage seines Erlösungswerks. Und das bedeutet, ihn als Retter anzunehmen, aber auch ihn als Herrn anzunehmen. Das können wir nicht trennen voneinander. Ja? Die Apostel haben den Herrn Jesus Christus verkündigt als den einzigen Erlöser und Retter, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, und als den Herrn über den ganzen Kosmos. Ja? Das heißt, Unterwerfung und gläubige Annahme des Sühnungswerkes sind beide in einer biblischen Bekehrung unablässig und notwendig. Ja? Das muss zusammengehen. Und dann glauben wir an seinen Namen. Das ist nicht nur der Name Jesus, sondern Herr Jesus Christus. Und das ist eigentlich die ganze Heilsbotschaft in diesem Namen vereint. Jesus Christus ist der Kyrios, der Herr über alles. Er ist der Erlöser, Jesus, der Retter, der Herr rettet. Und er ist aber auch der Christus, das heißt der kommende König, der sein Reich aufrichten und die Welt richten wird. Ja? Das ist alles in diesem Namen drin. Und wenn ich an seinen Namen glaube, dann muss ich diese Dinge, das muss verkündigt worden sein, das muss ich angenommen haben. Sonst gibt der Gott nicht sein Siegel zu diesem Glauben. Und dieses Siegel kann niemand machen. Wenn es da heißt, nicht aus dem Willen des Mannes, dann kann man sagen, nicht aus dem Willen des Evangelisten. Ja? Manche Evangelisten versuchen, die Leute seelisch zu schubsen ins Reich Gottes. Und das ist eigentlich, ich will gar nicht so viel sagen, aber es ist völlig falsch. Ja? Es kann manchmal sogar sehr manipulativ und schädlich sein. Ja? Und auf der anderen Seite ist es auch nicht aus dem Willen des Bekehrten. Ja? Du wirst nicht dadurch bekehrt, dass du eine Willensentscheidung, wiedergeboren, dass du eine Willensentscheidung triffst. Ja? Wenn deine Bekehrung, dein Glaube echt ist, wird der Herr aufgrund seiner Verheißung die Wiedergeburt schenken. Aber es ist ein souveränes Werk Gottes. Ja? Das ist die Versiegelung, Epheser 1, mit dem Heiligen Geist. Das ist ja identisch mit der Wiedergeburt. Ja? Und da heißt es, Vers 13 in Epheser 1, in ihm, nämlich in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, dass dieses Siegel kann nur Gott aufdrücken, nicht der Mensch. Aber wir dürfen wissen, wenn wir das wirklich tun, dass wir unter der Wirkung des Geistes und des Wortes Gottes die biblische Antwort geben, in der rechten Weise uns bekehren, an den Herrn glauben, dann wird der Herr die Wiedergeburt schenken. Es ist ja sein Verlangen, es ist ja sein Wunsch, dass wir gerettet werden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir mit menschlichem Druck, mit menschlichen Methoden, mit fleischlichem Willen irgendetwas erreichen wollen, dann wird Gott sein Siegel nicht dazu geben. Ja? Und deswegen müssen wir uns eben auch bei der Begleitung von Menschen ehrfürchtig zurückhalten, wenn wir das Wirken Gottes sehen. Ja, es gibt oft heute die Neigung, das zu beschleunigen zu wollen, jemanden zu schubsen, ja, um Ergebnisse zu sehen, um vielleicht sogar Ergebnisse zählen zu können, was ganz verderblich ist. Ja. Und da machen wir etwas kaputt. Es muss ausreifen. Ja. Es muss ausreifen, bis wirklich der Herr sein Siegel drunter setzt. Ja. Und wir dürfen Menschen begleiten durch das Wort Gottes, ihnen helfen. Aber diesen Prozess, das ist Gottes Geheimnis. Ja. Den können wir nicht machen, den können wir auch nicht beeinflussen in dem Sinn. Wir können ihn unterstützen in der Abhängigkeit vom Herrn. Ja. Und das sind auch diese Dinge, wo man eben dann bei modernen Evangelisationen so ein paar gefühlsselige Lieder singt, ja, komm, 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 ja, und irgendwann strömen die Leute nach vorne und da werden ja heute der Mitarbeiter zuerst geschickt, die schon Christen sind, die sollen auch nach vorne kommen, damit die anderen, so ist es bei Pro Christ, ja, das ist denen ihr Trick, erst kommen 50 Mitarbeiter und dann kommen nochmal 20 Leute, die ihren Glauben zum fünften Mal erneuern wollen und dann gibt es vielleicht noch 20 das erste Mal so eine Entscheidung treffen. Aber was ist es dann für eine Entscheidung? Ja? Also ich übertreibe es jetzt vielleicht ein bisschen, aber ja, wir müssen ehrfürchtig zurückstehen. Dieses letzte Werk, jemanden zur Wiedergeburt zu führen, das ist das Privileg Gottes. Ja? Wir sind nur unnütze Knechte. Wir können mithelfen, wir können Menschen bis an die Schwelle führen und dann dürfen wir beten und warten, bis das Werk reif und vollendet ist und nicht mittendrin sagen, so, jetzt bist du schon soweit, jetzt kannst du in Ruhe als Christ deinen Weg gehen, ja, wo eigentlich das Letzte noch gar nicht getan ist. Ja, das ist auch so eine Sache, die leider oft vorkommt. Ja. Und dann wissen wir, dass wir als Zeugen des Evangeliums unsere Verantwortung wahrgenommen haben. Und da brauchen wir immer Weisheit, weil ich habe jetzt da so ein paar Dinge aufgeführt, aber was bei wem der Punkt ist, das kann dir nur der Herr selber zeigen, wenn du im Gebet vor ihm stehst, als jemand, der so jemanden begleitet. Ja? Das kann nicht nach Schema F, nach einem Lehrbuch geschehen. Ja, wir dürfen diese Dinge im Hinterkopf haben, was die Bibel alles sagt, aber letztlich stehen wir einem lebendigen Menschen gegenüber und sind abhängig von einem lebendigen Gott, der alleine das Herz des anderen wirklich kennt und ihn zum Heil führen will. Und wir sind unnütze Knechte, die ein Stück weit Begleitung geben dürfen. Ich denke, dann sind wir in der richtigen Haltung und können auch wirklich helfen. Ja? Und auf der anderen Seite möchte ich da eben einfach auch viel Mut machen dazu. Es ist heute wirklich so, dass wir eben, das merke ich bei mir selber, dass man Hemmungen hat, manchmal Menschen so diese unangenehmen, tieferen Wahrheiten zu sagen, ihnen vielleicht auch zu sagen, wenn du so weitermachst, kommst du in die Hölle. Das ist ganz sicher nicht etwas, womit man Menschen überfallen sollte. Ja? Das möchte ich ja überhaupt nicht dazu raten. Aber wenn man wirklich jemand etwas begleiten kann, ist ein Punkt, wo man das ewige Gericht ansprechen muss. Ja? Ich weiß zum Beispiel von einem Bruder, der das sehr freimütig getan hat, der wirklich ein Evangelist war. Und ich weiß von einem Ehepaar, der haben gesagt, ja, wir sind eigentlich als Katholiken das erste Mal in den Hauskreis gekommen. Und dann hat er uns ganz freundlich und so im Laufe des Abends erklärt, wenn ihr auf dem Weg weitermacht, wo ihr jetzt seid, dann kommt ihr in die Hölle. Und es war genau das Wort, das sie gebraucht haben. Die haben gesagt, wie kann das sein? Dann haben sie angefangen, Bibel zu lesen, ja, und haben sich am Schluss bekehrt. Ja. Aber nicht, dass ich das so als Rezept empfehlen wollte, aber es ist doch interessant, ja, am richtigen Platz, in der Abhängigkeit von Gott gesagt, kann selbst so ein hartes Wort, was scheinbar abschreckend ist, genau das Wort sein, was jemand hilft zur Entscheidung. Ja, also da muss ich mir selber auch sagen, weil ich auch feige bin manchmal in dieser Richtung. Ja, weil man immer zu viel denkt, oh, was denkt der, wenn ich jetzt das sage. Ja, aber dass man einfach da weiß, wenn ich in der Liebe des Herrn, in der Weisheit, in der Abhängigkeit vom Herrn Zeugnis gebe, den vollen Ratschluss Gottes weitergebe, dann kann das im Endeffekt nicht falsch sein, sondern es kann dazu führen, wenn Gott Gnade schenkt, dass jemand wirklich aus der Finsternis zum Licht durchdringt. Und das ist auch heute noch so wichtig. Wir haben heute, denke ich, insgesamt schon eine Situation, wo die Herzen immer verhärteter sind, wo auch Okkultismus und offene Sünde, Abtreibung, Hurerei, viele Menschen verhärtet gegen das Evangelium. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin manchmal auch entmutigt, wenn man so denkt, wie viel tut man auch, um zu evangelisieren und wie wenige bekehren sich im Endeffekt. Ja? Aber das ist ein falsches Ding. Ja, wir sind verpflichtet, diese Rettungsbotschaft zu verkündigen und Gott ist derjenige, der entscheidet, wie viele sich bekehren. Wir sollen schon nach der Schrift diesen Dienst tun, Zeugen zu sein. Wir sind auch nicht alle Evangelisten. Ja, also da möchte ich auch, es gibt manche Kreise, die sagen, jeder Christ muss ein Missionar sein, an die Enden der Welt gehen und Evangelist sein und predigen. Und da sage ich, Moment mal, es gibt viele, die haben gar nicht die Gabe. Die haben auch nicht den Auftrag. Aber jeder ist ein Zeuge. Ein Zeuge des Herrn Jesus, ein Zeuge des Evangeliums. Und dazu möchte ich Mut machen, dass wir in der Abhängigkeit vom Herrn, im Vertrauen auf das Wirken seines Geistes und seines Wortes dieses Zeugnis geben. Und wenn wir verstanden haben, was hier steht, der Same ist das Wort, dann werden wir immer versuchen, unserem Zeugnis das Bibelwort in den Mittelpunkt zu stellen. Weil das ist das, was die Menschen wirklich zur Bekehrung führt, was der Same der Wiedergeburt ist. Ja? Das Wort Gottes, das im Glauben angenommen wird, Römer 10. Ja? Und dann dürfen wir einfach sehen, die Frucht zu wirken, steht beim Herrn. Aber wir dürfen nicht nachlassen, das Zeugnis zu geben, dem Herrn zu dienen, zu beten und zu vertrauen, dass Gott wirklich auch noch in seiner Gnade Menschen zum Heil, zur Errettung führt. Dieses Wunder tut Gott auch heute noch. Wir alle, die meisten, jedenfalls die gläubig sind hier, sind Beweise davon, ja, dass der Herr noch heute Gnade gibt und zur Errettung führt. Und wir dürfen den Mut da nicht verlieren, sondern diese wunderbare Botschaft weitergeben. Tut Buße, glaubt an den Herrn Jesus Christus, bekehrt euch zu Gott und ihr werdet errettet werden. Amen.